Hallo liebe Sternfreunde, hier ist wieder Erik Wischnewski mit einem neuen Podcast über Szintillationsrauschen. Das ist ein Phänomen, das man bei der Photometrie oft nicht beachtet, und zwar wichtig dann, wenn wir Photometrie mit der Kamera betreiben, mit kurzen Belichtungszeiten. Was steckt dahinter? Wir hatten ja in der letzten Folge des Podcasts die Extinktion behandelt und die Frage, inwieweit man die Extinktion oder besser gesagt die differenzielle Extinktion, also die Differenz der Extinktion zwischen Vergleichsstern und Referenzstern berücksichtigen muss, wenn man eine bestimmte Genauigkeit in der Photometrie erreichen möchte. Jetzt widmen wir uns dem anderen atmosphärischen Effekt der Refraktion. Die Refraktion generell besagt ja, wie das Licht, das von draußen zu uns ins Fernrohr möchte, in der Erdatmosphäre gebrochen wird. Und dieses globale Phänomen meine ich jetzt nicht. Aber diese Lichtbrechung, die ja in der Atmosphäre stattfindet, findet hier nicht völlig gleichmäßig statt. Da sind es im Wesentlichen auch in, also bei Modellrechnungen nimmt man einfach mal eine gewisse Höhe an, zum Beispiel 8 Kilometer, und denkt sich dort eine Schicht aus Turbulenzzellen, zum Beispiel Größe 20 Zentimeter oder auch ein bisschen größer, je nach eben Qualität der Luft. Ein solches Modell benutzen wir ja auch bei der Speckelinterferometrie. Aber auf jeden Fall kommt es darauf an, dass das Licht auf dem Weg durch die Atmosphäre an einer, modellmäßig einer oder auch an mehreren jeweils Zellen oder mehrere Zellen durchlaufen. Und jede Zelle ist vom Druck und von der Temperatur hier anders, und daher ist auch die Lichtbrechung in etwas andere, und dass die Zintillation, also dieses Zittern der Sterne zum Beispiel in Horizontnähe, wo das Licht ja eine längere Strecke durch die Atmosphäre durchlaufen muss, ist eben, dass diese Brechung, also die Refraktion, unterschiedlich ist. Ja. Die ist mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen nach oben rechts, mal ein bisschen nach unten links. Und dadurch flackert das Licht der Sterne eben halt besonders auch in Horizontnähe, aber auch in größerer Höhe ist es vorhanden, dieses Flackern. Und also Zintillation auf Deutsch dann. Ne? Und das kann für die Fotografie, das kann für die Fotografie, für die Photometrie mittels Kamera zum Nachteil werden. Nämlich genau dann, wenn wir bedenken, oder dadurch, dass wir, wenn wir bedenken, dass neben einer Veränderung der Richtung, damit, ja, ich sage lieber vielleicht sogar dadurch auch die Helligkeit sich ändert. Also sagen wir es mal ganz krass, etwas kommt, der Lichtstrahl kommt völlig ungehindert gerade durch, hat eine bestimmte Helligkeit. Wenn er jetzt abgelenkt wird, dann muss es ja in unserer Richtung dunkler werden. Und das Licht selbst kommt an einer etwas anderen Stelle dann heraus. Bei uns also auf der Fotoplatte an. Und das ist letztendlich ja auch das, was wir als Seeing bezeichnen. Und wenn das Seeing schlecht ist, also das Zitterscheibchen groß ist, verteilt sich eben die Lichtmenge auch über eine größere Fläche, und das einzelne Pixel bekommt dann nicht mehr so viel ab und ist letztendlich, zumindest das einzelne Pixel, dann über die Zeit gesehen stärker verrauscht. Es gibt theoretische Betrachtungen zu diesem Thema, aus denen sich auch eine Formel, ich vermute mal, es ist aber eine halbempirische Formel, ergibt, die ja ein bisschen kompliziert ist. Das zu erwartende Rauschen als im Bereich der Helligkeit, also in Größenklassen oder Millimark, es sind ja eher nur Millimark, also Bruchteile einer Größenklasse, ist einmal abhängig natürlich von der Höhe. Da geht also x² fast x² ein, nicht ganz. Und x ist ja die Länge des Weges, also bei 30 Grad haben wir dann x gleich 2. Und ich habe noch Rechnungen gemacht für x gleich 1,3, das entspricht dann 50 Grad Höhe, eine durchaus sehr angenehme Höhe, in der wir ja alle gerne beobachten. Und unter 30 Grad, also größer x größer 2, möchten wir ja gar nicht mehr so gerne gucken. Und das geht also quadratisch damit. Das heißt also, unterhalb von 30 Grad, wo der x-Wert drastisch zunimmt, wird also auch das Rauschen drastisch schlechter oder größer. Das Rauschen wird größer. Gut, dann spielt natürlich die Höhe eine Rolle, wo ich mich befinde. Je weniger Atmosphäre ich noch zwischen Weltall und mir habe, umso besser ist es natürlich. Das ist so ein Exponentialausdruck, E hoch Minus, den wir jetzt mal nicht weiter betrachten wollen. Referenzhöhe ist da dann 8 Kilometer. So, dann steht aber im Nenner zwei Größen, die für uns ganz wichtig sind. Einmal die Belichtungszeit und einmal die Öffnung. Und die Öffnung geht nicht ganz linear ein, etwas weniger als linear und steht im Nenner. Das heißt, je größer die Öffnung, umso kleiner das Rauschen, weil wir mit einer großen Öffnung auch noch das Licht, was ein bisschen nach links und rechts abgelenkt wurde, eben auch noch mit empfangen und es nicht ganz verloren geht. Und das dann mit zum Bild beiträgt, zur Abbildung des Seeing-Scheibchens. Das ist also Durchmesser hoch 2/3, was da steht. Und dann steht da noch die Belichtungszeit, Wurzel aus. Das kennen wir. Wir wissen, dass in Näherung natürlich nur bei zum Beispiel 9 Beobachtungen statt einer, wir Wurzel aus 9, also 3, eine dreifache Verbesserung haben im Rauschen oder im der Fehler, sich um Faktor 3 dann, Wurzel aus, also n, verkleinert. Wenn ich also 100 Sekunden belichte, ist das Rauschen nur Wurzel aus 100 gleich ein Zehntel, wie es wäre, wenn ich eine Sekunde belichte. Insofern, die Belichtungszeit soll also möglichst lang sein und der Durchmesser möglichst groß. Wenn ich jetzt aber einen großen Durchmesser habe, oder sagen wir andersherum, ich wähle jetzt einen Durchmesser, der doppelt so groß ist wie irgendein anderer, damit ich diesbezüglich mich verbessere, dann habe ich aber auch beim doppelten Durchmesser habe ich die vierfache Fläche und dann brauche ich natürlich nur ein Viertel der Belichtungszeit. Und das geht genau in die falsche Richtung. Also hier sind zwei Parameter, die gegeneinander spielen, da sie aber unterschiedliche Exponenten haben, der eine 2/3, der andere 1/2, also Wurzel aus ist ja 1/2, wäre jetzt die Frage, was ist da effektiver? Was soll ich machen? Den Durchmesser lieber vergrößern oder die Belichtungszeit verlängern? Ich habe jetzt zunächst einmal für einen Fernrohr mit 8 Zoll Öffnung, also 20 cm, hier für meinen Standort Kaltenkirchen, 36 Meter hoch, über dem Meeresspiegel mal ausgerechnet, wie die Szintillation wäre, also dass die Ungenauigkeit dadurch, das Rauschen, bei x gleich 2, also bei 30 Grad Höhe. Das ist ja noch eine relativ ungünstige Höhe. Bei 30 Sekunden sind das 5 Millimark. Also wenn ich Millimark-Genauigkeit erreichen will, ist das schon mal ungünstig. Wenn ich nur mit einer Spiegelreflex, wie ich es hauptsächlich mache, nur 1/200 maximal erreiche, eher sogar nur 300, dann ist also 0,03 zum Beispiel nur erreicht, ist 0,005 Mark Größenklassen durchaus noch akzeptabel. Bei 30 Sekunden. Bei 5 Sekunden, das ist eher so der Wert, den ich häufig mal bei Photometrie mache, komme ich dann auf 0,013. Das ist dieselbe Größenordnung oder ja in etwa, wie ich grundsätzlich nur bei einer Spiegelreflexkamera schaffe. Also das wäre schon sehr gut, aber eben dieser Fehler kommt oben drauf. Und das zeigte ich auch bei einem Praxistest, den ich gemacht habe. Da ist das tatsächliche Rauschen 2,5 Mal so groß wie das berechnete Szintillationsrauschen. Das ist halt bei einer Spiegelreflexkamera so gegeben. Da würde das Szintillationsrauschen untergehen. Das bezieht sich eigentlich so, das gilt für alle Belichtungszeiten. Ne? Also es geht insgesamt mit längerer Belichtungszeit runter, aber es ist immer so, dass davon etwas weniger als die Hälfte, also ja, weniger als die Hälfte dieses gemessenen Rauschens dann durch Szintillation zustande kommt. Aber trotzdem, es lohnt sich natürlich auch hier die Genauigkeit zu verbessern, indem man das halt bedenkt. Ne? So, jetzt nochmal zu den Werten. Also ich sagte, 5 Sekunden, das ist schon grenzwertig bei einer Spiegelreflex. Und bei einer Sekunde sind es sogar schon 0,03. Da fängt es also an, wirklich krass zu werden. Und wenn es Gründe gibt, warum man nur eine 20. Sekunde belichten möchte, kann, darf, was auch immer, weil es ein sehr helles Objekt ist oder aus welchen Gründen auch sonst, dann habe ich sogar 0,13 Größenklassen. Das ist also eine 1/6 ist es ungefähr, ne? Ja, 1/7, 1/8 Größenklasse. Das ist ziemlich viel. Und da muss man also versuchen, dann von dieser 20. Sekunde wegzukommen. Wenn ich aber beispielsweise einen Vorgang photometrieren möchte, der sehr schnell geht, also zum Beispiel Bedeckung von Jupitermonden oder irgend so etwas, und ich nehme deshalb ein Video auf, und das sind dann etwa 20. Sekunde Belichtungszeit oder vielleicht auch 25. oder so, ja, 30. vielleicht, dann komme ich in diese Größenordnung. Wenn das Ganze dann sich höher am Himmel abspielt, bei 50 Grad da, dann sind es bei einer 20. Sekunde nicht mehr 0,13, sondern nur noch 0,06 Größenklassen. Also durchaus schon, dass man ja beide Augen zukneifen, dann passt es schon. Und bei einer Sekunde bin ich dann bei 0,014. Das ist im Bereich der Spiegelreflex dann schon sehr gut und bei längeren Belichtungszeiten noch besser. Ja, das ist das Szintillationsrauschen, und ich habe jetzt auch nochmal hier so eine Excel-Tabelle, denn die Formel ist ja so kompliziert. Da habe ich mir mal eine Excel-Tabelle gemacht, und da ist es jetzt ganz interessant, dass ich mir mal die Mühe gemacht habe, was heißt die Mühe, also das ist ja keine Mühe, wenn man einmal die Formel in Excel oder einer anderen Tabellenkalkulation hinterlegt hat, dann kann man sich ja so eine Matrix machen. Einerseits habe ich die Blende, andererseits die Belichtungszeit. Und die Blende ist ja, wie ich benutze, oder das Öffnungsverhältnis, wie rum man will, ja, Öffnungsverhältnis oder Blende, ist ja das, was den Durchmesser nachher bestimmt. Ne? Also Brennweite, ich habe zum Beispiel hier ein Fernrohr mit 1000 mm, 1 Meter Brennweite, durch das Öffnungsverhältnis. Gut, wenn ich jetzt ein Fernrohr habe mit 1:8, dann ist das vorgegeben. Aber wenn ich jetzt an eine Kamera mit Teleobjektiv denke, dann kann ich das ja beeinflussen. Aber man kann natürlich auch das Fernrohr beeinflussen. Größer machen geht schlecht, aber man kann es kleiner machen, indem man eine Blende vorne vorsetzt. Ich gebe mal die Ergebnisse an für eine Sekunde Belichtungszeit bei Blende 2,8. Da sind es 9 Millimark. Wenn ich jetzt die Blende verdoppel, also die Öffnung verdoppel in der Fläche, dann komme ich auf Blende 4. Das ist ja die nächste ganze Blende. Da muss ich aber stattdessen 2 Sekunden belichten. Dann habe ich aber nur, wenn man das jetzt in diese komplizierte Formel einsetzt, nur noch 8 Millimark. Wenn ich noch eine Blende weiter abdunkle und dafür doppelt so lange belichte, habe ich 7 Millimark. Und das kann ich dann treiben bis zur Blende 16, also noch immer weiter. Und dann muss ich 32 Sekunden belichten und dann habe ich nur noch 5 Millimark. Also das kann sich dann im schlimmsten Fall auf die Hälfte abbauen. So, jetzt nehme ich aber hier mal ein 600er Objektiv. Oder noch krasser, ich nehme mal ein 200er Objektiv, das haben ja viele. Damit kann man ja auch schon etwas großräumigere Aufnahmen machen, was bei hellen Veränderlichen ja durchaus Sinn macht, um an Vergleichssterne zu kommen. Ich nehme mal 200 mm und dann sieht es halt so aus, da muss ich habe ich bei einer Sekunde und voller Öffnung, also 2,8, da macht das ja jetzt Sinn beim Teleobjektiv, 27 mm, also 0,027 Größenklassen. Und jetzt geht es stufenweise immer eine ganze Blende zudrehen und dafür die Belichtungszeit verdoppeln. Komme ich auf 24, 21, 19 Millimark, 17 Millimark, 15 Millimark. Also bei 32 Sekunden Blende 16 habe ich dann, das sind dann 12,5 mm Öffnung, die ich bei Blende 16 habe. Ist also eine ziemlich kleine Öffnung. Anfangs war sie bei Blende 2,8 71 mm. Jetzt habe ich also auf 12 mm abgeblendet, 12,5. Dann hat sich aber das Szintillationsrauschen durch die dadurch bedingte längere Belichtungszeit auf 32 Sekunden, das Szintillationsrauschen halbiert, fast halbiert, nicht ganz. Jo, das ist es mal zu diesem Thema. Das war jetzt wieder ein bisschen mehr Theorie für den Praktiker, der Helligkeitsmessung machen möchte. Und auch hier noch das Letzte rausholen will, um gute Ergebnisse zu erzielen. Ne? So, das wäre es jetzt. Mehr will ich jetzt zu diesem Thema gar nicht sagen. Und nun überlege ich mir mal für die nächste Folge im Podcast ein doch etwas theoretischeres Thema und nicht so sehr aus der Praxis. Denn nicht jeder hat einen Fernrohr und will Photometrie betreiben oder Ähnliches. Da kann man ja auch mal was ganz anderes machen. Da suche ich mir jetzt mal in meinem Buch natürlich, Astronomie in Theorie und Praxis, gibt es ja jetzt in der 9. Auflage, weiter hinten etwas heraus, mal schauen, was mir da gefällt. Jo, das wär's. Ich wünsche alles Gute, schöne Tage, klare Nächte und bleiben Sie gesund. Tschüss.